Also wenn ich jetzt da Bitterkeit hätte gegen jemand oder etwas, während ich spreche, würde sich das wie Mehltau auf die ganze Versammlung legen. Ernste Sache. Ein Promille von einem Tröpfchen des Blutes Jesu Christi auf das Würzelchen aufgelöst. Aufgelöst im Glauben. Halleluja. Lässt sich nicht erbittern. Wird immer schöner. Und jetzt sind wir soweit. Unser Thema. Gott rechnet das Böse nicht zu. Haben wir Gläubigen Mühe, diesen Ausspruch Gottes, ihn ohne Wenn und Aber abzunehmen? Rechnet das Gesetz Böses auch nicht zu? Genau Buch geführt. Je heiliger die Engel sind, umso genauer nehmen sie es mit zurechnen und alles genau notieren. Weil es da dann eine englische Abrechnung gibt. Ganz fromme Menschen rechnen ja Böses schon längst anderen nicht mehr zu. Ausgerechnet die, die sagen, wir werden in sein Bild verwandelt. Gott rechnet Böses nicht zu. Hier muss gesagt werden, Begründung, weil er auf Golgatha als bilanzfähiger Buchhalter definitiv abgerechnet hat. Existiert nichts mehr. Der glückselige Gott. Ich darf hier aussprechen, was ich gestern einem Bruder oder einigen Geschwistern sagen durfte, was der Herr mir im Augenblick gezeigt hat, konsequent. Wir kennen alle die Stelle, die wunderbare Haltung und wenigen Worte Jesu. Da haben wir den Herrn Jesus als Seelsorger. Fragen wir uns einmal, sehen wir uns einmal um im ganzen Neuen Testament, wie da Seelsorge getrieben wird. Wie lange ging es mit der die sechs Männer hatte und der siebte ist nicht ihr Mann? Ne? Wie lange ging da die Seelsorge? Was hat Jesus alles wissen wollen? Nur gesagt, du, so und so und so und so. Und dann war die Evangelistin einige Minuten später und ganz Samaria kam durch diese Evangelistin zum Glauben. Wie lange ging das? Wie viele Jahrmillionen? Einige halbe Stunden. Und mit diesem Weib hat sich Jesus mit theologischen Fragen beschäftigt, wo unsere Theologen kaum dran rankommen. Zum Beispiel, Mittelpunkt im Allerheiligsten, da war er mit der drin. Vollkommen. Gott sucht längst solche, die fähig sind, ihn im Geist und in der Wahrheit anzubeten. Sind wir da im Allerheiligsten? Im Heiligtum wird gebetet. Erst wenn das Räucherfass mit glühenden Kohlen und Räucherwerk ins Allerheiligste gebracht wird, einmal im Jahr, wird aus Gebet Anbetung. Sie bringen ein Weib in Ehrruch ertappt, Reihe Zeugen. Mose hat uns geboten, eine solche zu steinigen. Was sagst du? Ja, sie kannten ihn als in seiner Barmherzigkeit und seiner Langmut und so. Jetzt rechten sie, sagt, ja, habt doch Gnade und seid doch lieb und so weiter. Nein. Wir lassen die Einzelheiten jetzt weg. Die sind uns bekannt. Das Gesetz vom Sinai, auch dieser Ausspruch des Mose, in dem Fall muss ein Weib gesteinigt werden. Wunderbar. Jetzt die Sache. Das Wunderding. Nun ist es dem Herrn geschenkt, vom Vater in diesen Augenblicken das richtige Wort und die richtige Haltung zu bekommen. Bekommen zu haben. Er richtet sich auf. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und was lesen wir? Und siehe, sie gingen alle hinweg vom Ältesten anfangen, heißt dann noch. Warum vom Ältesten anfangen? Ja, das heißt, je älter man wird, umso mehr, umso größer ist der Sündenhaufen. So. Also, was ist jetzt geschehen? Mit diesen Worten hat Jesus das Gesetz und den Ausspruch des Mose bestätigt, nicht? Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Hat also diesen unbarmherzigen Spruch des Gesetzes bestätigt. Werfe den ersten Stein. Und was ist die Folge? Nachdem Jesus dieses unbarmherzige Wort des Gesetzes bestätigt, ne? Was ist die Folge? Findet gar kein Gericht statt. Ne? Fliegt kein Stein.
Er hat unter Bedingung.
Wie?
Wer ohne Sünde ist.
Jawohl, jawohl. Ja, aber jetzt die Sache. Die wunderbare. Das heißt für uns auf Deutsch, indem ich die Frage stelle, ja, gibt es im Gesetz noch andere Flüche und andere Gerichtsvollzüge, die vollzogen werden müssen? Und kennt das Buch der Offenbarung Jesu Christi viele Gerichte, unheimliche, die alle den Forderungen und den Ordnungen des Gesetzes entsprechen? Vollzogen werden sollen. Dass unser Gott in der Weisheit seiner Liebe es vermag, alle die Dinge zu bestätigen, ne? Er kam ja, um das Gesetz zu bestätigen, ne? Aber in einer Weise zu bestätigen, dass das Gesetz nichts mehr zu sagen hat. Dass dann Jakobus wahrscheinlich gar nicht gewusst hat, was er geschrieben hat. Ich meine jetzt geistlicherweise. Ein unbarmherziges Gericht wird nur den treffen, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Denn die Barmherzigkeit rühmt sich des Gerichtes. Nicht wieder das Gericht, sondern rühmt sich des Gerichtes. die Barmherzigkeit. Also wer triumphiert zuletzt? Das Gericht oder die Barmherzigkeit? Stimmt es, dass Gott Gerichtszeiten abkürzt? 2000 Jahre auf 2x3,5 Jahre haben wir gesehen. Die letzten 7 Jahre gegen 2000 Jahre. Verstehen wir dann das Wort Jesus, wenn diese Tage der Rache 2000 Jahre Gottes nicht abgekürzt würden, würde kein Fleisch gerettet, kein Material mehr übrig bleiben. Und aus dieser wunderbaren Abkürzung, was die zweiten 3,5 Jahre betrifft, auf 3,5 Jahre, bleibt nicht nur noch Fleisch und Material übrig, sondern hat wieder die Weisheit der Liebe Gottes fertiggebracht, dass ausgerechnet aus dieser einen großen Drangsal, gibt es nur eine, denn von dieser Drangsal heißt es, vorher keine so und nachher keine so. Kann Gott eine unzählbare Schar in seine Scheunen der Herrlichkeit einsammeln? Stimmt's? Woher kommen diese? Mit weißen Kleidern, dem Lamme folgen, wohin es geht? Das sind die, die aus der großen Drangsal kommen. Ho, ho, ho. Hat da die Barmherzigkeit Gottes auch sich wieder gerühmt des Gerichtes? Bitte?
Einen Satz aus,
ja, gut.
Daniel 12. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder seines Volkes dasteht. Und jetzt kommt. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, der gleich nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird ein Volk gerichtet werden, ein jeder, der im Buche geschrieben gefunden wird. Und jetzt kommt das Wichtigste.
Ja.
Und viele, die im Staube schlafen, der Erde schlafen, werden erwachen, diese zum ewigen Leben, äonischen Leben, und jene zur ewigen Abscheu.
Ja.
Also die erste Auferstehung, da habe ich auch Halleluja gerufen innerlich, lieber Jesus, ich danke dir, jetzt weiß ich, woher die große unzählbare Schar kommt.
Ja.
Aus der großen Zahl, Drangsal, wenn die erste Auferstehung ist, nicht den Menschen, die schon auf der Erde sind.
Dankeschön. Gott rechnet Böses nicht zu. Kristallklarer Ausspruch Gottes. Er allein, sein Sohn Jesus Christus im Heiligen Geiste, sind zu dieser Haltung fähig und können nicht anders, aufgrund von Golgatha und ihrer unendlichen Liebe und Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Da Christus als Lamm Gottes die ganze Sünde der Welt hinweggetragen hat und aufgelöst hat, nicht mehr existiert. Verstehen wir jetzt unseren Gott? Dann ist er treu, nicht nur, dass die Sünden der ganzen Welt vor Gott nicht mehr existieren, vor Engeln existieren sie, vor Menschen existieren sie, unsere eigenen Sünden existieren noch. Das sind vor Gott alles Ungerechtigkeiten von Gedanken und Aussprüchen und Haltungen. Meine Gedanken, spricht Gott, sind nicht eure frommen Gedanken. Und meine Wege sind nicht eure Wege. So viel die Himmel höher sind als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken als eure Gedanken und meine Wege als eure Wege. Und zwar, in welcher Hinsicht sind sie so viel höher? gerade in diesen Hinsichten, wo wir glänzend versagen, wir Frommen, glänzend versagen. Dass die Liebe sich, Gott sich mit der Wahrheit freut und so weiter. Abschließend, na, da muss ich sagen, stellt euch vor, ein prächtiger Bruder, wortverkündigend, kommt an diese Stelle in 1. Korinther 13, wo es dann am Schluss heißt, jetzt kenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie auch ich von Gott erkannt bin. Gewaltige Aussage. Gott kennt uns durch und durch, nach Leib, Seele und Geist. Und dann erkennen wir Gott durch und durch. Gleichgestalt Gottes, seine Seele, sein Geist. Aussprüche im Allerheiligsten, unter dem vollkommenen Willen Gottes. Und dann geht es hier weiter. Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Ich war in der Versammlung, war gerade eine besondere Angelegenheit. Der Bruder liest diese Stelle, verkündet, fährt weiter in seinem Wort und sagt, ihr seht, liebe Geschwister, die Liebe bleibt, alles andere vergeht. Glaube vergeht, Hoffnung vergeht, nur die Liebe bleibt. Na, was sollt ihr dazu sagen? Könnt ihr euch vorstellen, dass ich mich fest auf den Sitz festhalten muss, um dem Bruder nicht zu widersprechen oder ihn zur Rede zu stellen oder richtig zu stellen? Vielleicht wäre es gut gewesen. Ob es wohlgefällig gewesen wäre von Gott oder vollkommene Sache, darf man bezweifeln. Ja, sowas, einem bekannten, fähigsten Bruder ist sowas passiert. Oh. Gott rechnet Böses nicht zu. Die Liebe rechnet Böses nicht zu. Da brauchen wir mindestens zu solcher Aussage einen zweiten Zeugen. Und den finden wir prompt im 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Vers. Wir lesen nur gerade Vers 19. Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt, den Kosmos, die ganze Schöpfung, Kosmos, umfasst die ganze Schöpfung, Himmel und Erde, Engel und Menschen. Nämlich, dass Gott in Christo war, die Welt mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Ist das ein zweiter Zeuge? Noch umfassender, gewaltiger als der erste. Ein Blick in die ganze Misswirtschaft und Widergöttlichkeit der Dinge in der gegenwärtigen Schöpfung. Seinen heiligen Engeln kann er natürlich nicht irgendwie Übertretung oder Sünde zur Last legen, aber was? klassischen Irrtum, nämlich die ganze Gesetzgebung am Sinai. Sie haben sehr gut gemeint, als Zuchtmeister dieses halsstarrige, widerspenstige Volk einmal so in Senkel zu stellen. Dann müssen sie spuren und werden sie spuren. Das Gegenteil war der Fall. Die das Gesetz zum Leben gegeben, bitte, nach Meinung der Engel, erwies sich in der Praxis als ein Dienst des Todes und der Verdammnis. Da wurde die im Fleisch und in den Herzen schlummernde Sünde geweckt. Du darfst nicht, du sollst nicht, du musst, du sollst, und wenn du nicht, dann, und so weiter. Ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Ja, und stellt sich die Frage, ja, wenn Gott weder Böses noch Übertretungen in der ganzen Schöpfung nicht zurechnet, warum braucht es dann noch eine Vergebung? Ein Bekenntnis und eine Vergebung. Antwort, wieder sehr einfach. Nachdem Gott die Anträge der heiligen Engel zur Gesetzgebung genehmigt hat, ne, will er diesen Zustand und diesen heiligen Engel gegenüber auch gerecht bleiben. Ne? Um den der Forderung des Gesetzes willen, wenn einer nun gegen eine oder die vielen gesündigt hat, dann gibt es nach dem Gesetz wohl eine Vergebung, nicht? Aber was für eine Anordnung, was für eine Bedingung war da im Gesetz damit verbunden? Wieder entsprechend unbarmherzig. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung, sagt das Gesetz, und der Hebräerbrief erinnert an dieses Wort, schreibt, dann nimmt das wieder auf. Da hat unser prächtiger, ja, da in Stuttgart amtierender Pfarrbruder namens Karl Gerock, wer kennt seine Gedichte? Also, Adolf Heller, Karl Gerock, das sind meine gottbegnadeten Dichter und natürlich Salomo obendran. Ja. Opferung Isaaks, ein Gedicht von Karl Gerock. Prächtiges Wort. Nachdem nun die Opferbereitschaft Abrahams vor den Engeln geklärt war und sie zum Schweigen gebracht waren, und Gott den Witter zur Verfügung stellte anstelle des Sohnes der Verheißung Isaak, im Gedicht angekommen, schreibt Gerock: Unser Gott ist fromm und gut. Hat das sehr bescheiden ausgedrückt. Aber jetzt: Er dürstet nicht nach Menschenblut. Hat der erfasst? Ja. Heilige Engel, muss Blut fließen. Muss Blut fließen. Hat sich Gott unter dieses Gesetz in Christus selbst gestellt, dass wenn Sünden vergeben werden wohl sollen, dann muss Blut fließen. Ist dann Blut gegossen? Ja, und was für eines. Da sind die heiligen Engel erschrocken. Erschrocken. Oh. Noch einmal die Frage, liebe Geschwister, was wir jetzt betrachten dürfen, zur Kenntnis nehmen dürfen oder gar erkennen können. Sind das Altweiberfarben oder Märchen, Mythen? Wir begreifen, dass die Aussprüche Gottes nicht schärfer sind als jedes zweischneidige Schwert. Durchaus. Ja. zur Klärung aller Situationen. Apostelgeschichte 67 brauchen wir nicht aufzuschlagen, kennen wir. Eben hat Stephanus seine prächtige Rede beschließend noch gesagt, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln hin empfangen habt und nicht beobachtet habt, fliegen die Steine. Oh, fliegen die Steine. Was geschieht? Gott in seiner Treue, Jesus, während die Steine fliegen, sieht er den Herrn Jesus stehen. Was heißt das? Zur Rechten Gottes. Was heißt das? Stehen. Er hat sich doch gesetzt. Und um diesen Märtyrer, der Märtyrer, ne? Nun zu ehren, steht er auf, ringsum die Seraphim und die Cherubim und die Ältesten und wie die Dinge alle heißen mögen, die vier lebendigen Wesen, steht er auf, um den zu ehren. Der Stephanus spürt und sieht alles nichts, aber eines hat er noch zu sagen. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. War Stephanus voll Heiligen Geistes? Aha. Für uns ein Maßstab, wie weit wir voll Heiligen Geistes sind. Dass auch für uns langsam Sünde gar nicht mehr existiert und Vergehung. Das Alte oder ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Wie viel ist denn vom Alten übrig, wenn alles neu geworden ist? Apostelgeschichte 17, Vers 30. Nachdem Gott die Zeit der Unwissenheit der Nationen übersehen hat, also gar nicht existent für ihn sind. Und jetzt kommen wir ins Alte Testament. Hiob 24. Ja, es ist jetzt 11 Uhr. 11. 11 Uhr 11. Wir kommen zum Schluss. Hiob 24. Ja. 24. Einige Verse. Schilderung der Zeiten, wie sie schon waren und wie sie aber sein werden am Ende der Tage. Ja. Lesen wir von Vers 1 an. Stellt Hiob die Frage, warum sind nicht Zeiten aufgespart von dem Allmächtigen? Und darunter versteht er Gerichtszeiten, eben weil alles so auch wieder göttlich läuft. Von dem Allmächtigen, und warum sehen die, welche ihn kennen, seine Tage nicht, nicht? Was ist dann der Tag des Herrn? Ein Gerichtstag. Nicht der Sonntag. Seine Tage nicht. Sie verrücken die Grenzen, sie rauben die Herde und weiden sie. Die Gesetzlosen sind da gemeint. Sie treiben den Esel der Weisen weg, nehmen das Rind der Witwe zum Pfande. Sie stoßen aus dem Wege die Dürftigen. Noch einmal, sie stoßen aus dem Wege. Wer ist denn der Weg? Einfach. Jesus Christus. Sie stoßen aus dem Wege die Dürftigen, die Elenden, die Elenden des Landes verkriechen sich allesamt. Siehe, wie Wildesel in der Wüste gehen sie. an ihr Weg, eifrig nach Beute suchend. Die Steppe liefert ihnen Brot. Jetzt handelt es sich um Beschreibung der Elenden. Auf der Steppe suchen sie eifrig nach Beute, nach Brot für ihre Kinder. Auf dem Felde schneiden sie sein Futterkorn ab und lesen den Weinberg des Gesetzlosen nach. Ein Psalm des Gesetzlosen. Wann ist ein Gesetzloser hier auf der Erde? Jetzt. Wieder prophetisch zu lesen, Zustände von heute. Auf dem Felde schneiden sie sein Futterkorn ab und lesen den Weinberg des Gesetzlosen nach. Nackt übernachten sie ohne Gewand und haben keine Bedeckung in der Kälte. Ja, wenn man nicht mehr kaufen und verkaufen kann. Ne? Vom Regenguss des Gebirges werden sie durchnässt und obdachlos umklammern sie den Felsen. Können wir lesen? Wie heißt der Fels? Jesus Christus. Bitte. Wer am Herrn hängt, schreibt Paulus, diesen Felsen umklammert, ist ein Geist mit ihm. Nicht eine seelische Angelegenheit, gell? Wie viele meinen. Ist ein Geist mit ihm. Umklammern sie den Felsen. Sie, die Gesetzlosen, reißen die Weise von der Brust und was der Elende anhat, nehmen sie zum Pfande. Nackt gehen sie einher, ohne Gewand. Und hungernd tragen sie die Garben des Gesetzlosen. Dürfen ja nicht eine Ähre essen. Und hungernd tragen sie die Garben zwischen ihren Mauern pressen sie Öl, treten die Kälter und dursten. Sind das Situationen? Aber jetzt kommt der Höhepunkt unseres Themas. Treten die Kälter und dursten, von der Stadt her ächzen Sterbende und die Seele der Erschlagenen schreit und Gott rechnet es ihnen nicht als Ungebühr an. Hiob, du hast dich geirrt. Stimmt das? Nein. Und Gott rechnet ihnen, den Gesetzlosen und dem Gesetzlosen auch, nicht an. Sind wir mit unserem Gott zufrieden oder ist er zu fromm oder wie? Sind wir schon verwandelt in sein Bild? Zweiten Timotheus 4,16, ich sag's gerade. Alle Rom in Rom, Paulus im Gefängnis, schreibt er an Timotheus, alle haben mich verlassen. Alle. Der Herr rechnet es ihnen nicht zu. Genügen die Zeugen? Überragend. Und nun schließen wir erste Verse, damit schließen wir. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle in Hoheit. Wie viel von denen, die heute in Hoheit sind, passen uns? Kaum einer. Einer in Moskau beginnt uns so langsam zu passen. Und wenn es der fertig bringen sollte, dass sie triumphierend sagen können, Friede, Friede und Sicherheit, was sagt dann die Schrift? Genau. Es ist gut, dass wir biblisch orientiert sind. Für alle, die in Hoheit sind, und jetzt kommt, eine Gott angeordnete Folge, wenn dieser Tagesbefehl, das ist kein frommer Wunsch hier, bitte, Tagesbefehl an Kriegsleute Jesu Christi, wie ein König, Christus, Hiob 29, Schluss, auf den Thron, wie ein König unter seiner Kriegsschar, gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Das ist die Kriegsschar Jesu Christi, alle Tränen abwischend und alle Trauernden trösten. Das sind die Kriegsleute Jesu Christi. Jeder normale Kriegsmann haut alles um sich herum, soweit es feindlich ist, kurz und klein nieder. Und der echte Kriegsmann Jesu Christi lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen. Haben wir heute auch ein wenig gelernt. Gott angeordnete Folge, wenn wir hier Gefolgschaft leisten. Auf dass wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen. In aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Würdigem Ernst. Vor unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ein letzter Hinweis. Wenn natürlich im Gegensatz zu diesem Tagesbefehl für uns in Versammlungen gelehrt wird, die Obrigkeit ist vom Teufel und die ist mit allen Mitteln zu bekämpfen. Und diese Gemeinden dann noch von ihren Geschwistern im Westen als Untergrundkirche bezeichnet werden, dann ist die gottgegebene Folge, dass die betreffende Regierung das Schwert benutzt, das ihnen Gott gegeben hat, ihr Gott gegeben hat. Habe ich deutlich geredet? Gibt es so etwas? Ja. Gut, wenn wir still werden und noch stiller. Auf dass wir ein stilles und ruhiges Leben führen können. In aller Gottseligkeit und würdigem Ernst. Was haben denn die Juden in Babel von Jeremia für einen Brief bekommen? Betet für die Obrigkeit in der Stadt, in der ihr wohnt. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Halleluja. Amen.
Verkündigung heute allgemein leidet darunter, dass diese Autorität Gottes geleugnet wird. Ich kann mir vorstellen, wenn einer von uns, und wenn es jetzt der Bischof oder Erzbischof oder was sonst ist, oder selbst wenn es der Papst wäre, wenn er in so eine Situation käme wie Jesus, dass da ein Weib mit 5 oder 6 Männern, die sie gehabt hat, vorkommt und er sagt, geh, wir wirft den ersten Stein, da wären welche bei, die würden die Steine werfen. Weil sie das nicht kapieren, weil auch die Autorität, die Ausstrahlung Gottes da nicht ist. Wenn Jesus was sagt, da steht was dahinter, das spüren die Leute und darauf reagieren sie.
Sogar die wilden Tiere,
ja.
Unter denen er war.
Und wenn Gott sagt, er rechnet das Böse nicht zu, und wenn Gott sagt, Die Anschläge der Feinde, und es sind heute viele Feinde, die Anschläge, Gott lacht darüber. Das kann nur einer machen. Und ich glaube, dass Gott lacht darüber, der sich seiner Sache hundertprozentig sicher ist. Der nicht daran zweifelt, dass er mit seinem Plan, mit dem Plan Gottes ans Ziel kommt. Der weiß, was er will. Und er lacht dieser kleinen Fische, die da versuchen, sich aufzumachen. Ein kleines Beispiel. Ich habe eben erzählt, ich war jetzt erstmal, das heißt zweitmalig war ich in Dortmund, hinter Dortmund, in der Gegend, wo ich noch nie war. Ich war einmal dort, bin jetzt wieder mit dem Auto hingefahren. Meine Frau als Beifahrer sitzt daneben, hat die Karte, nicht wahr, und ich fahre nur Autobahn. Und da sind dort oben Schwierigkeiten, da sind dauernd Abfahrten, da steht immer so Schilder. Da sind mehr Schilder zum Abfahren als sonst was. Aber man muss da scharf aufpassen, dass man auf die richtige Bahn kommt. Meine Frau sagt, du jetzt hier rechts ab. Ich fahre geradeaus. Jetzt bist du falsch gefahren. Ich sage, nein, es ist richtig. Die nächste Abfahrt kommt. Hier müssen wir runter. Jetzt weiß ich ganz genau, das Haus stand da letztens auch schon. Jetzt hier rechts abfahren. Ich bin geradeaus gefahren. Weil ich die Strecke, da wusste ich, war ich schon fest. Ich wusste, du musst weiterfahren. Hab mich nicht beirren lassen. Ich habe gesagt, dann kam die dritte Abfahrt. Meine Frau sagt, hier runter, jetzt ist aber höchste Zeit, wir kommen nicht mehr an zu Mittag. Ich bin weitergefahren. Warum? Weil ich wusste, wo ich abfahren musste. Nur als ganz kleines Beispiel. Sie hat es nicht böse gemeint. Sie hat nach der Karte geguckt, man wäre andershin auch hingekommen, aber auf Umwegen. Und ich bin dann richtig ausgefahren. Wir sind richtig hingekommen. Weil ich.
Was hat deine Frau gesagt?
Sie hat sich gebeugt und gesagt, hast doch recht gehabt. Anna, so verstehen wir uns schon, das sieht man schon ein. Und so wird auch einmal die Menschheit einsehen, allgemein, er hat recht gehabt, die auf viele Umwege auch zum Ziel kommen. Er kommt zum Ziel. Nur ist die Frage, wie viele Umwege wir machen müssen. Wir müssen ja in jedem Leben Umwege machen, müssen wir es einsehen. Und das ist oft schmerzhaft. Jeder Umweg kostet Zeit und Kraft. Und wir wollen dankbar sein über diese Verkündigung haben dürfen, wo Gott als Autorität. Und er hat meinen Spruch, den ich jedes Mal in Freiburg brauche, fast bei jeder Predigt, hat er schon vorweggenommen, Jesaja 55, Vers 8 und 9. Er kennt ihn, ich habe ihn hier auch schon immer gebracht. Meine Wege und meine, die sind höher als eure Wege und Gedanken. Ach, wenn wir das mal kapiert haben und gefressen haben, dann kommen wir auch fröhlich durch dieses Leben hier.
Weiteres Band und Rückseite leer.